From the conference center at
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor aus Studenten der BYU Idaho. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Samstagnachmittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die über das Fernsehen, das Radio oder das Internet an der Versammlung teilnehmen. Wir begrüßen auch alle, die die Satellitenübertragung dieser Konferenz in Pfahlzentren auf der ganzen Welt mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Studentenchor der BYU Idaho unter der Leitung von Ida Ashby und Rebecca Lord mit Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Sing Praise to Him. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Hugo E. Martinez von den 70ern.
Power. Our dear Heavenly Father, we
lieber Vater im Himmel, demütig und liebevoll neigen wir unseren Haupt und drücken unsere Dankbarkeit aus für die Worte, die bereits bei dieser Konferenz gesprochen wurden und für die Worte, die nun gesprochen werden, dass sie uns führen und leiten mögen, während wir die Segnung empfangen, und zwar in demselben Geiste, der diese Diener deines Sohnes Jesus Christi inspiriert hat. Wir sind dankbar für unsere Familien, für die Wiederherstellung des Priestertums und der Kirche, dass die Macht und Vollmacht wieder auf der Erde zu finden ist, um Israel zu sammeln und um sie zum Tempel führen zu können. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, uns besser auf den morgigen Sabbat vorzubereiten, dass wir als Familien zusammenkommen können und uns freuen an all den Segnungen, die aus deinem Evangelium entspringen. Mögen wir geführt sein, damit wir denen helfen, die es brauchen, gemäß dem Willen deines Sohnes. Und wir sagen dies, bitten dich darum in seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, legt Ihnen nun die führenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vor. Danach verliest Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht. Nach ihm legt Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2015 vor.
Brüder und Schwestern, Präsident Monson hat mich eingeladen, Ihnen die Namen der führenden Amtsträger und der Gebietssiebziger zur Bestätigung vorzulegen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage bestätigen. Henry Bennion Eyring als erster Ratgeber der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell M. Nelson als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums.
Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson and Dale G. Renland. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder zum 1. Mai 2016 als Gebietssiebziger entlassen.
Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who wish to join.
Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit herzlichem Dank Schwester Rosemary M. Wixom, Schwester Cheryl A. Esplin und Schwester Mary R. Durham als Präsidentschaft der Primarvereinigung entlassen. Wir entlassen außerdem einige Mitglieder des Hauptausschusses der Primarvereinigung. Wer sich unserem Dank für die bemerkenswerten Leistungen und das Engagement dieser Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden als neue Generalautorität 70er bestätigen.
Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Merz, K. Brett Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor, please manifest.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es bitte durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebietssiebziger bestätigen.
P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Camay, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Louis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, José A. Fernandez, Matthias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Leverino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor, please manifest.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Joy D. Jones als Präsidentin der Primarvereinigung bestätigen, mit Jean B. Bingham als Erste und Bonnie H. Corden als zweite Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisation bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Wir sind dankbar für alle, die die Brüder und die Führer der Kirche bestätigen. Und wir bitten alle die neu berufenen Generalautoritäten und Präsidenten der Hilfsorganisationen nach vorne zu kommen, ihren Platz auf dem Podium einzunehmen. Von irgendwoher sollen sie jetzt kommen. Jetzt kommen sie. Präsident Monson sagt immer, das ist ein sehr, sehr langer Weg hier hoch. Danke, Brüder und Schwestern. Wie angekündigt, verliest nun Kevin R. Jurgensen den Bericht der Buchprüfungsabteilung der Kirche. Nach ihm legt Brooke P. Hales den statistischen Bericht der Kirche für 2015 vor.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, liebe Brüder. Wie in Abschnitt 120 des Buches Lehrenbündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der zwölf Apostel und der präsidierten Bischofschaft die Ausgaben der Kirche. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinienbestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2015 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für die Not zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor.
Die erste Präsidentschaft hat den folgenden statistischen Bericht über das Wachstum und den Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2015. Ende letzten Jahres gab es 3.100 74 Pfähle, 418 Missionen, 558 Distrikte und 30.016 Gemeinden und Zweige. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug 15.634.199. Die Anzahl neu eingetragener Kinder im Jahr 2015 betrug 114.550. Im selben Jahr gab es 257.402 Bekehrtentaufen. Am 31. Dezember gab es 74.079 Vollzeitmissionare sowie 31.779 Missionare im Kirchendienst. 2015 wurden 5 Tempel geweiht. Der Córdoba-Tempel in Argentinien, der Payson-Utah-Tempel, der Trujillo-Tempel in Peru, der Indianapolis-Indiana-Tempel und der Tijuana-Tempel in Mexiko. Im selben Jahr wurden 2 Tempel erneut geweiht, der Mexiko-Stadt-Tempel und der Montreal-Quebec-Tempel. Die Gesamtzahl der im Betrieb befindlichen Tempel betrug Ende des Jahres 149. Brüder und Schwestern, Präsident Monson hat mich gebeten, noch einmal zu erwägen, dass diejenigen, die eine gegenteilige Stimme vorhin abgegeben haben, dass sie eingeladen sind, ihre Pfahlpräsidenten dazu zu kontaktieren, um ihre Fragen dort zu platzieren.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Israel, der Herr ruft alle. Nach dem Gesang hören wir von Elder Ronald L. Rasband und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
Wir
heißen die neu berufenen Generalautoritäten, Gebietssiebziger und die wunderbare neue Präsidentschaft der Primarvereinigung herzlich willkommen. Denen, die gerade entlassen wurden, möchten wir unseren tiefsten Dank aussprechen. Wir haben jeden von Ihnen von Herzen gern. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben gerade etwas äußerst Segensreiches erlebt. Wir haben die Hand erhoben, um Propheten, Seher und Offenbarer sowie weitere Amtsträger und Führer zu bestätigen, die Gott in eben dieser Zeit berufen hat. Ich habe die Gelegenheit, die Diener des Herrn zu bestätigen und mich von ihnen führen zu lassen, nie auf die leichte Schulter genommen. Meine Berufung als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel ist ja erst ein paar Monate her. Darum stimmt mich Ihre Bestätigung und Ihr Vertrauen demütig. Ich weiß Ihre Bereitschaft, mit mir und all diesen großartigen Führern zusammenzustehen, sehr zu schätzen. Schon bald nach meiner Berufung im letzten Oktober führte mich ein Auftrag nach Pakistan. Dort traf ich auch mit den wunderbaren und treuen Mitgliedern in diesem Land zusammen. Sie sind nur klein an Zahl, aber groß im Geist. Kurz nach meiner Rückkehr erhielt ich diese Nachricht von Buddha Shakil Ashad, einem sehr lieben Mitglied, das ich während meines Besuchs kennengelernt hatte. Vielen Dank, dass Sie nach Pakistan gekommen sind, Ella Rasband. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir, Mitglieder der Kirche, Sie unterstützen und Sie sehr gern haben. Wir freuen uns so, dass Sie hier waren und wir von Ihnen hören durften. Für unsere Familie war es wirklich ein goldener Tag, als wir einen Apostel kennengelernt haben. Mitglieder wie Bruder Ashad kennenzulernen, war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, das mich demütig stimmt. Oder mit seinen Worten, es war auch für mich ein goldener Tag. Im Januar nahmen Führer der Kirche in einer interaktiven Gesprächsrunde mit Jugendlichen, Jugendführern und Eltern aus aller Welt teil. Die Gesprächsrunde wurde über das Internet live an viele Orte in 146 Ländern übertragen. An manchen Orten waren viele Teilnehmer im Gemeindehaus versammelt. Anderswo saß ein Jugendlicher allein zu Hause und schaute zu. Insgesamt waren etliche Hunderttausend mit dabei. Als wir auf diese Weise mit unserem immens großen Publikum verbunden waren, beantworteten Schwester Bonnie Oskerson, die Präsidentin der jungen Damen, Bruder Stephen W. Owen, der Präsident der jungen Männer und ich Fragen der Jugendlichen. Dabei wurden wir von jungen Gastgebern, Musikern und anderen Jugendlichen unterstützt. Wir wollten den Leitgedanken für das Jahr 2016 vorstellen. Strebt vorwärts mit Beständigkeit in Christus. Er stammt aus 2. Nephi, Kapitel 31, Vers 20. Dort steht, darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, verfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Was haben wir erfahren, als wir hunderte Fragen unserer Jugendlichen gelesen haben? Wir haben erfahren, dass unsere Jugendlichen den Herrn lieben, ihre Führungsbeamten unterstützen und sich wünschen, dass ihre Fragen beantwortet werden. Fragen sind ein Zeichen für den großen Wunsch zu lernen, neue Erkenntnisse zu unserem bereits vorhandenen Zeugnis hinzuzufügen und besser darauf vorbereitet zu sein, mit Beständigkeit in Christus vorwärts zu streben. Die Wiederherstellung des Evangeliums begann damit, dass ein Jugendlicher, nämlich Joseph Smith, eine Frage stellte. Viele Lehren, die der Heiland während seines Wirkens verkündete, begannen mit einer Frage. Wissen Sie noch, er fragte Petrus, für wen haltet ihr mich? Darauf antwortete Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir müssen einander helfen, die Antworten des Vaters im Himmel durch die Führung des Geistes zu finden. Bei der Gesprächsrunde sagte ich zu den Jugendlichen, den Führern dieser Kirche sind eure Probleme, eure Sorgen und eure Herausforderungen nicht fremd. Wir haben ja Kinder und Enkelkinder. Wir treffen oft mit Jugendlichen in aller Welt zusammen und wir beten für euch. Wir sprechen über euch an den heiligsten Stätten und wir haben euch lieb. Ich möchte gern einen der unzähligen Kommentare vorlesen, die wir nach dieser Veranstaltung bekommen haben. Lisa aus Grand Prairie aus der kanadischen Provinz Alberta schrieb: Die Gesprächsrunde war echt klasse. Mein Zeugnis und meine Überzeugung vom Evangelium wurden dadurch gestärkt. Wir sind so gesegnet, weil wir inspirierte Führer haben, die für die verschiedenen Aufgaben berufen werden. Liz aus Pleasant Grove in Utah schrieb schon vorher: Ich bin dankbar für meinen Glauben und für die Gelegenheit, den Propheten Gottes und die Männer und Frauen, die mit ihm zusammen tätig sind, zu unterstützen. Wir haben heute Führungsbeamte bestätigt, die durch Inspiration von Gott berufen worden sind, uns zu unterweisen und zu führen. Sie rufen uns zu, wir mögen uns vor den Gefahren hüten, vor denen wir jeden Tag stehen. Vom achtlosen Begehen des Sabbats bis hin zu Gefahren für die Familie. Angriffe auf die Religionsfreiheit oder gar Diskussionen über Offenbarungen aus den letzten Tagen. Brüder und Schwestern, hören wir auf Ihren Rat? Wir haben doch schon oft bei einer Konferenz in der Abendmahlsversammlung oder in der Primarvereinigung diese berühmten Worte gesungen: Führet, leitet und begleitet. Was bedeuten Ihnen diese Worte? An wen müssen Sie denken, wenn Ihnen diese Worte in den Sinn kommen? Haben Sie schon einmal den Einfluss rechtschaffener Führer gespürt von Jüngern Jesu Christi, die in der Vergangenheit und auch heute Einfluss auf Sie haben und die den Weg des Herrn mit Ihnen zusammengehen? Diese Jünger können ganz nah bei Ihnen zu Hause sein, in Ihrer Gemeinde oder am Rednerpult bei der Generalkonferenz stehen. Sie bringen uns nahe, wie segensreich es ist, ein Zeugnis vom Herrn Jesus Christus zu haben, der diese Kirche führt und auch unserer Seele Führung gibt und der versprochen hat: Seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. Ich weiß noch, wie Präsident Thomas S. Monson einmal erzählte, dass ein Pfarrpräsident ihn gebeten hatte, zu ihm nach Hause zu kommen. Es ging um die Vorbereitung auf den Aufstieg zum melchisedekischen Priestertum. Welch ein besonderer Segen, das doch für diesen Pfarrpräsident gewesen sein muss, der damals ja nicht wusste, dass er einen jungen Träger des aaronischen Priestertums unterwies, der eines Tages ein Prophet Gottes werden sollte. Auch ich habe so manches von unserem lieben Propheten Präsident Monson gelernt. Ich weiß ohne Zweifel in Herz und Sinn, dass er der Prophet des Herrn auf Erden ist. Ich war der demütige Empfänger, als er Offenbarung erhielt und daraufhin handelte. Er hat uns ans Herz gelegt, auf andere zuzugehen, einander zu beschützen, einander zu retten. Das wurde auch an den Wassern Mormons verkündet. Die den Wunsch hatten, sein Volk genannt zu werden, waren bereit, einer des anderen Last zu tragen, mit den Trauernden zu trauern und als Zeugen Gottes aufzutreten. Heute stehe ich als Zeuge für Gott, den ewigen Vater und seinen Sohn Jesus Christus vor Ihnen. Ich weiß, dass unser Erlöser lebt und uns liebt und dass er seine Diener, Sie und mich, führt, um seine erhabenen Absichten auf dieser Erde zu verwirklichen. Wenn wir vorwärts streben und uns dafür entscheiden, uns an die Weisungen und Warnungen unserer Führer zu halten, entscheiden wir uns auch dafür, dem Herrn zu folgen, während die Welt eine andere Richtung einschlägt. Wir entscheiden uns dafür, an der eisernen Stange festzuhalten, Heilige der letzten Tage zu sein, im Auftrag des Herrn zu stehen und von überaus großer Freude erfüllt zu sein. Die immer dringlichere Frage in der heutigen Zeit lautet: Stehen Sie in dieser dunkler werdenden Welt mit den Führern der Kirche zusammen, damit Sie das Licht Christi verbreiten können? Das Verhältnis zu solchen Führern ist von großer Bedeutung. Ganz gleich, wie alt diese sein mögen, wie nah oder fern sie sind oder wann sie unser Leben berührt haben, ihr Einfluss kommt in diesen Worten des amerikanischen Dichters Edwin Markham zum Ausdruck, der das gesagt hat: Das Schicksal wollt, dass wir als Brüder leben. Niemand geht seinen Weg allein. Und alles, was wir anderen freudig geben, wird einstmals wieder uns erfreuen. Shakil Arshad, mein Freund in Pakistan, hat mich, sein Bruder und Freund, unterstützt, so wie viele von Ihnen auch. Wenn wir die Hand ausstrecken, um den anderen aufzurichten, werden diese machtvollen Worte wahr: Niemand geht seinen Weg allein. Vor allem brauchen wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Eine Begebenheit aus den Heiligen Schriften hat mich schon immer tief berührt. Jesus Christus ging auf dem Wasser auf seine Jünger zu, als diese gerade in einem Boot über den See Genezareth fuhren. Sie waren Führer und gerade erst berufen, so wie viele von uns heute auf dem Podium. Diesen Bericht finden wir in Matthäus. Das Boot war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Hab Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus hörte, wie der Herr ihnen so wunderbar Mut zusprach. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Das war ziemlich kühn. Petrus war ja Fischer. Er wusste, wie gefährlich der See sein konnte. Er war jedoch fest entschlossen, Jesus nachzufolgen, Tag und Nacht, auf einem Boot oder auf trockenem Boden. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus aus dem Boot sprang. Es bedurfte keiner zweiten Aufforderung. Dann machte er seine ersten Schritte auf dem Wasser. Ja, in der Schrift heißt es, er ging über das Wasser auf Jesus zu. Als der Wind jedoch heftiger wurde und ihm die Wellen um die Füße schlugen, bekam Petrus Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn. Wie lehrreich das doch war. Der Herr war für Petrus da, wie er auch für sie und für mich da ist. Er streckte die Hand aus und zog Petrus zu sich, wo er in Sicherheit war. Ich habe den Heiland und seine rettende Hand schon oft gebraucht. Ich brauche ihn jetzt wie nie zuvor. Und jeder von ihnen braucht ihn auch. Manchmal springe ich, bildlich gesprochen, voller Zuversicht aus dem Boot ins Ungewisse und stelle dann fest, dass es doch nicht alleine zu schaffen ist. Wie wir schon bei der interaktiven Gesprächsrunde besprochen haben, kommt der Herr oft durch unsere Familie oder Führungsbeamte auf uns zu und lädt uns ein, zu ihm zu kommen, so wie er die Hand ausgestreckt hat, um Petrus zu retten. Auch Sie werden viele Gelegenheiten haben, der oft ausgesprochenen Einladung Folge zu leisten, die da lautet: Komm zu Christus. Das ist es doch, worum es in diesem irdischen Leben überhaupt geht. Die Aufforderung könnte lauten: Komm, rette einen Angehörigen, komm, geh auf Mission, komm zurück zur Kirche, komm in den heiligen Tempel. Oder, wie wir neulich bei der Gesprächsrunde von unseren Jugendlichen gehört haben: Komm, bitte, hilf mir, eine Antwort auf meine Frage zu finden. Und wenn es an der Zeit ist, wird jeder von uns den Ruf vernehmen: Komm nach Hause. Ich bete darum, dass wir die Hand ausstrecken, ganz weit, und die des Heilands ergreifen, der uns entgegenstreckt. Oft durch von Gott berufene Führer oder durch Angehörige, und seinem Aufruf Folgen leisten. Komm. Ich weiß, dass Jesus Christus lebt. Ich liebe ihn und weiß von ganzem Herzen, dass er jeden von uns liebt. Er ist unser großes Vorbild und der göttliche Führer aller Kinder unseres Vaters. Dafür lege ich feierlich Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
God loves children. He loves
Gott liebt Kinder. Er liebt alle Kinder. Der Heiland hat gesagt: Lasst die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Kinder leben heutzutage in vielen verschiedenen komplexen Familienkonstellationen. In den Vereinigten Staaten leben heute zum Beispiel doppelt so viele Kinder mit nur einem Elternteil als vor 50 Jahren. Und es gibt weniger Familien, die in Einigkeit Gott lieben und sich bemühen, seine Gebote zu halten. In dieser zunehmenden geistigen Verworrenheit wird das wiederhergestellte Evangelium weiterhin den Standard, das Ideal, das Muster des Herrn verkörpern. Kinder haben ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen und die Gebote Gottes befolgen. Wir freuen uns über die vielen guten Eltern, die sich überall in der Welt und in allen Glaubensrichtungen liebevoll um ihre Kinder kümmern. Ich bin dankbar für die vielen Familien in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, in denen Kinder von Eltern umsorgt werden, die zum Erretter bekehrt und Kraft des Priestertums gesiegelt sind. Hier lernen die Kinder in der Familie, den Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus zu lieben und ihnen zu vertrauen. Heute möchte ich eine Bitte aussprechen. Es geht dabei um hunderttausende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht aus einer solchen, ich nenne es einmal, Bilderbuchfamilie stammen. Ich meine damit nicht nur die Jugendlichen, die den Tod eines Elternteils oder eine Scheidung miterlebt haben oder deren Eltern im Glauben nachgelassen haben, sondern auch die zehntausenden jungen Menschen weltweit, die das Evangelium annehmen, ohne dass ihre Eltern mit ihnen zur Kirche kommen. Diese jungen Mitglieder schließen sich der Kirche voller Glauben an. Sie hoffen später einmal selbst eine Familie zu gründen, die dem Ideal entspricht. Wenn sie älter werden, leisten sie als Missionare einen wichtigen Beitrag. Sie sind es, die unsere rechtschaffenen jungen Erwachsenen werden und am Altar knien, um ihre eigene Familie zu gründen. Wir werden weiterhin verkünden, welches Muster der Herr für Familien vorgesehen hat. Doch bei den Millionen von Mitgliedern und den vielfältigen Umständen, unter denen die Kinder in der Kirche aufwachsen, müssen wir noch rücksichtsvoller und einfühlsamer sein. Die Kultur und Sprache innerhalb der Kirche ist in mancher Hinsicht einzigartig. Die Kinder werden nicht aufhören, in der Primarvereinigung immer und ewig vereint zu singen. Aber wenn sie singen, jetzt komm Vati, rufe ich froh, oder denn Vater und Mutter zeigen den Weg, singen nicht alle Kinder von ihrer eigenen Familie. Unsere Freundin Betty erzählte, was sie in der Kirche erlebt hatte, als sie 10 Jahre alt war. Sie sagte, unsere Lehrerin sprach über die Tempelehe. Sie fragte mich direkt, Betty, deine Eltern haben nicht im Tempel geheiratet, oder? Meine Lehrerin und alle anderen wussten die Antwort. Die Lehrerin setzte ihren Unterricht fort und Betty hatte die schlimmsten Befürchtungen. Betty sagte, ich habe oft nachts geweint. Als ich 2 Jahre später Herzprobleme bekam und ich dachte, ich würde sterben, geriet ich in Panik, weil ich dachte, ich würde eine Ewigkeit allein sein. Mein Freund Leaf ging allein zur Kirche. In der Primarvereinigung wurde er einmal gebeten, eine kurze Ansprache zu halten. Seine Eltern waren jedoch nicht in der Kirche und konnten ihm so nicht helfen, falls er vergessen würde, was er sagen wollte. Leaf hatte furchtbare Angst. Anstatt sich zu blamieren, ging er lieber ein paar Monate nicht mehr zur Kirche. Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Diese Kinder und Jugendlichen sind mit einem gläubigen Herzen und geistigen Gaben gesegnet. Leaf erzählte mir, ich wusste tief in mir, dass Gott mein Vater ist und dass er mich kennt und liebt. Unsere Freundin Veronique berichtete, als ich die Grundsätze des Evangeliums kennenlernte und das Buch Mormon las, war es, als würde ich mich an etwas erinnern, was ich schon einmal gewusst, aber vergessen hatte. Unsere Freundin Zuleika kommt aus Alegrete in Brasilien. Obwohl ihre Familie keiner Religion angehörte, begann Suleika mit 12 Jahren die Bibel zu lesen und verschiedene Kirchen zu besuchen, um mehr über Gott zu erfahren. Mit der Erlaubnis ihrer Eltern, die sie ihr nur zögernd gaben, traf sie sich mit den Missionaren, erlangte ein Zeugnis und ließ sich taufen. Suleika erzählte mir, während der Unterweisungen zeigten sie mir ein Bild des Salt Lake Tempels und erzählten mir von der Siegelung. Seitdem habe ich den Wunsch, sagte sie, eines Tages in das Haus des Herrn zu gehen und eine ewige Familie zu haben. Auch wenn die Lebensumstände eines Kindes nicht ideal sind, ist doch die geistige DNA jedes Kindes vollkommen. Denn ihre wahre Identität ist, dass sie ein Sohn oder eine Tochter Gottes sind. Preston Monson hat gesagt, helfen Sie Gottes Kindern zu erkennen, was im Leben wahr und wichtig ist. Helfen Sie ihnen, die Kraft aufzubringen, sich für einen Lebensweg zu entscheiden, der sie sicher in Richtung ewiges Leben führt. Öffnen wir unsere Arme und unser Herz etwas weiter. Diese jungen Menschen brauchen unsere Zeit und unser Zeugnis. Brandon, der sich in seiner Schulzeit in Colorado der Kirche angeschlossen hat, erzählte mir von den Menschen, die sich sowohl vor als auch nach seiner Taufe um ihn gekümmert haben. Er sagte, ich war bei Familien zu Hause, die nach dem Evangelium gelebt haben. Sie haben mir gezeigt, welchen Standard ich einmal in meiner Familie haben kann. Veronique, die in den Niederlanden geboren wurde, ging mit unserer Tochter Kristen zur Schule, als wir in Deutschland lebten. Veronique bemerkte Folgendes. Die Schüler, die Mitglieder der Kirche waren, strahlten. Mir ist bewusst geworden, dass dieses Licht daher kommt, dass sie an Jesus Christus glauben und nach seinen Lehren leben. Mein Freund Max ließ sich mit 8 Jahren taufen. Sein Vater gehörte keiner Kirche an und es war Max überlassen, ob er zur Kirche ging oder nicht. Als Jugendlicher ging Max einige Monate nicht zur Kirche, hatte dann jedoch das Gefühl, er solle wieder zur Kirche gehen. Eines Sonntagmorgens entschloss er sich dazu. Doch sein Entschluss geriet ins Wanken, als er auf die Eingangstür zuging und sich sein Magen zusammenzog. In der Tür stand der neue Bischof. Max kannte ihn nicht und er war sich sicher, dass der Bischof Max ebenfalls nicht kannte. Als Max näher kam, erhellte sich das Gesicht des Bischofs, er streckte seine Hand aus und sagte, Max, wie schön, dich zu sehen. Als er das sagte, erzählte Max, hatte ich ein warmes Gefühl und wusste, dass ich das Richtige getan hatte. Jemanden mit Namen zu kennen, kann eine große Wirkung haben. Und Jesus gebot, ihre kleinen Kinder zu ihm zu bringen. Und er nahm sie, eines nach dem anderen, und segnete sie und betete für sie zum Vater. Und als er dies getan hatte, weinte er. Auf Verlangen ihrer Eltern warten viele Jugendliche, denen das Evangelium viel bedeutet, jahrelang auf ihre Taufe. Die Eltern von Emily ließen sich scheiden, als sie noch ein Kind war. Emily erhielt erst Erlaubnis, sich taufen zu lassen, als sie 15 war. Sie erzählte mit einem Strahlen von einer ihrer Leiterinnen bei einer jungen Dame, die immer auf sie zuging und ihr half, ihr Zeugnis zu stärken. Colton und Preston sind Jugendliche aus Utah. Ihre Eltern sind geschieden und haben ihnen nicht die Erlaubnis gegeben, sich taufen zu lassen. Die beiden können das Abendmahl nicht austeilen, aber sie bringen jede Woche das Brot mit. Sie können nicht in den Tempel gehen, um mit den Jugendlichen der Gemeinde an Taufen für Verstorbene teilzunehmen, aber sie suchen im Center für Familiengeschichte nebenan nach Vorfahren. Wir schaffen es am ehesten, durch andere rechtschaffene Jugendliche diese Jugendlichen zu integrieren. Zum Schluss möchte ich von einem neuen Freund erzählen, den wir vor ein paar Wochen in der Sambia-Mission Lusaka getroffen haben. Elder Joseph Senguba stammt aus Uganda. Sein Vater starb, als er 7 war. Mit 9 Jahren musste er sich schon selbst versorgen, da seine Mutter und andere Verwandte es nicht konnten. Mit 12 Jahren lernte er die Missionare kennen und ließ sich taufen. Joseph erzählte mir von seinem ersten Tag in der Kirche. Ich dachte, nach der Abendmahlsversammlung sei Schluss. Doch die Missionare stellten mir Joshua Walunsimbi vor. Joshua sagte mir, dass er mein Freund sein wird und gab mir ein Liederbuch für Kinder, damit ich nicht mit leeren Händen in die Primarvereinigung ging. Dort stellte Joshua einen zusätzlichen Stuhl gleich neben seinen. Die Leiterin holte mich nach vorn und bat alle Kinder, für mich, ich bin ein Kind von Gott, zu singen. Joseph sagte, dass ich fühlte mich so besonders. Der Zweigpräsident brachte Joseph zur Familie von Pierre Mungosa, wo er die nächsten 4 Jahre zu Hause war. Als Elder Joseph Senguba 8 Jahre später seine Mission antrat, war sein Trainer zu seiner Überraschung Elder Joshua Walunsimbi, der Junge, der ihn an seinem ersten Tag in der PV so herzlich aufgenommen hatte. Und sein Missionspräsident? Das ist Präsident Leif Erickson, der kleine Junge, der nicht mehr zur PV gegangen war, weil er Angst davor hatte, eine Ansprache zu halten. Gott liebt seine Kinder. Bei unserem Besuch in Afrika vor ein paar Wochen waren Kathy und ich in der Mobibi Magi in der Demokratischen Republik Kongo. Da das Gemeindehaus für die 2000 Mitglieder zu klein war, versammelten wir uns draußen unter großen Plastikplanen, die auf Bambusstangen befestigt waren. Als die Versammlung begann, bemerkten wir, dass uns Dutzende Kinder zusahen. Sie klammerten sich von außen an die Eisenstange des Zauns, der das Grundstück umrandete. Kathy flüsterte mir zu, Neil, möchtest du vielleicht die Kinder einladen, hereinzukommen? Ich ging zum Distriktspräsidenten Kalonji am Pult und fragte ihn, ob er die Kinder draußen am Zaun zu uns hereinbitten wolle. Zu meiner Überraschung kamen die 50 bis 100 Kinder auf seine Einladung hin nicht nur einfach zu uns herein. Sie rannten, einige von ihnen mit zerschlissener Kleidung und nackten Füßen, aber alle mit einem strahlenden Lächeln und Begeisterung im Gesicht. Dieses Erlebnis hat mich zutiefst bewegt. Es hat mir sinnbildlich gezeigt, dass wir uns um die Jugendlichen kümmern müssen, die sich allein, vergessen oder ausgeschlossen fühlen. Mögen wir an sie denken, sie willkommen heißen, sie freundlich aufnehmen und alles in unserer Macht Stehende tun, um ihre Liebe zum Heiland zu vertiefen. Jesus hat gesagt, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Auf ein Zeichen der Dirigentin stehen alle Anwesenden auf und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied O Fülle des Heiles. Nach dem Lied hören wir von Elder Mervyn B. Arnold und Elder Jairo Mazagadi von den 70ern. Ihnen folgt Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Der
Heiland war sich seines Auftrags, die Kinder unseres Vaters im Himmel zu retten, genau bewusst. Er verkündete, der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Denn euer himmlischer Vater will nicht, dass auch nur einer von diesen Kleinen verloren geht. Meine herzensgute Mutter, Jasmine Bennion Arnold, war sich ihrer Aufgabe bewusst, dass sie den verletzten und verlorenen Schafen unseres Vaters im Himmel, darunter auch ihren eigenen Kindern und Enkeln, zur Rettung eilen musste. Großeltern können im Leben ihrer Enkel eine immens wichtige Rolle spielen. Meine Mutter wurde meist als Besuchslehrerin von Schwestern eingeteilt, die im Glauben wankten, weniger aktiv waren oder in deren Familien nicht alle der Kirche angehörten. Zu ihrer Herde gehörten jedoch noch etliche weitere, die sie von sich aus besuchte. Sie besuchte sie meist nicht nur einmal im Monat. Sie hörte ihnen still zu, kümmerte sich um die Kranken und machte ihnen liebevoll Mut. Die letzten Monate ihres Lebens war sie ans Haus gefesselt. Daher verbrachte sie Stunden damit, ihnen Briefe zu schreiben, in denen sie ihre Liebe zum Ausdruck brachte und Zeugnis gab, und sie stärkte jene, die sie besuchen kamen. Wenn wir anderen zur Rettung eilen, schenkt Gott uns Kraft, macht uns Mut und segnet uns. Als er Mose gebot, die Kinder Israel zu retten, war Mose voller Ängste. Dieses Gefühl kennen wohl viele von uns. Moses Einwand war: Ich bin keiner, der gut reden kann. Mein Mund und meine Zunge sind schwerfällig. Doch der Herr machte ihm Mut. Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Doch wohl ich, der Herr. Geh also. Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Im Prinzip sagt ihm der Herr, du bist dazu in der Lage. Und wissen Sie was? Auch wir sind dazu in der Lage. Ich möchte mit Ihnen über vier Grundsätze sprechen, die uns helfen, anderen zur Rettung zu eilen. Erster Grundsatz. Schieben wir die Rettung nicht hinaus. Elder Alejandro Patania, ein ehemaliger Beat-70er, erzählte einmal von seinem jüngeren Bruder Daniel. Dieser fuhr mit seiner Besatzung zum Fischen aufs Meer hinaus. Nach einer Weile erhielt Daniel eine Sturmwarnung. Ein schwerer Sturm näherte sich mit hoher Geschwindigkeit. Daniel und seine Mannschaft steuerten umgehend in Richtung Hafen. Der Sturm wurde immer stärker. Beim Fischerboot, das sich in der Nähe befand, versagte die Maschine. Daniels Besatzung machte einen Tau an dem fahruntüchtigen Boot fest und versuchte, es in Sicherheit zu bringen. Per Funk forderten sie Hilfe an. Ihnen war klar, dass sie wegen des immer stärker werdenden Sturms auf sofortige Unterstützung angewiesen waren. Während Angehörige angespannt warteten, kamen Vertreter der Küstenwache, des Fischereiverbands und der Marine zusammen und berieten über die beste Rettungsstrategie. Einige wollten sich sofort auf den Weg machen, doch sie wurden angewiesen zu warten, bis ein Plan ausgearbeitet war. Während die Fischer im Sturm immer wieder Hilferufe sendeten, waren die beauftragten Helfer die ganze Zeit damit beschäftigt, sich auf die richtige Vorgehensweise zu einigen. Als endlich ein Rettungstrupp zusammengestellt war, ging ein letzter, verzweifelter Hilferuf ein. Durch den tobenden Sturm war das Tau zwischen den beiden Schiffen gerissen. Daniels Mannschaft wendete das Boot, um die anderen Fischer, wenn möglich, zu retten. Letztendlich sanken beide Schiffe. Alle Besatzungsmitglieder, darunter auch Elder Patanias Bruder Daniel, ertranken. Elder Patania verglich dieses Unglück mit der Ermahnung des Herrn, nämlich: Die Schwachen stärkt ihr nicht, die Verscheuchten holt ihr nicht zurück, die Verirrten sucht ihr nicht, ich fordere meine Schafe von euch zurück. Der Patania erklärte, dass wir uns in unseren Räten, Kollegien, Hilfsorganisationen und auch persönlich untereinander zwar absprechen müssen, doch dürfen wir die Rettung nicht aufschieben. Manchmal besprechen wir wochenlang, wie wir auf die besonderen Bedürfnisse einer Familie oder eines Einzelnen eingehen können. Wir beratschlagen miteinander, wer sie besuchen und wie man vorgehen sollte. Währenddessen sind unsere verlorenen Brüder und Schwestern weiterhin in Not und flehen womöglich sogar um Hilfe. Wir dürfen die Rettung nicht aufschieben. Zweiter Grundsatz: Geben wir niemals auf. Präsident Monson hat uns dazu aufgerufen, anderen zur Rettung zu eilen. Er stellte fest, unsere Mitglieder müssen daran erinnert werden, dass es niemals zu spät ist, was unsere weniger aktiven Mitglieder anbelangt, die wir vielleicht als hoffnungslosen Fall betrachten. Wahrscheinlich kennen Sie das. Manche, denen man vom Evangelium erzählt, lassen sich kurz darauf taufen oder werden wieder aktiv. Bei anderen, beispielsweise meinem Freund Tim, der kein Mitglied war, und seiner Frau Charlene, die weniger aktiv war, dauert es viel länger. Über 25 Jahre lang führte ich mit Tim Gespräche über das Evangelium und nahm ihn und Charlene zu Tagen der offenen Tür bei einem Tempel mit. Auch andere schlossen sich der Rettung an. Aber Tim lehnte jede Aufforderung ab, sich mit den Missionaren zu treffen. An einem Wochenende wurde ich beauftragt, bei einer Pfahlkonferenz den Vorsitz zu führen. Zuvor hatte ich den Pfahlpräsidenten gebeten, darüber zu beten und zu fasten, wen wir besuchen gehen sollten. Ich war verblüfft, als er mir einen Zettel mit dem Namen meines Freundes Tim reichte. Als Tims Bischof, der Pfahlpräsident, mich an die Tür klopften, machte er auf, sah mich und dann den Bischof an und sagte: Bischof, Sie sagten mir doch, Sie würden jemand Besonderen mitbringen. Dann lachte Tim und sagte: Komm rein, Murph. An diesem Tag geschah ein Wunder. Mittlerweile hat Tim sich taufen lassen. Er und Charlene sind im Tempel ineinander gesiegelt worden. Wir dürfen niemals aufgeben. Dritter Grundsatz: Wie groß wird unsere Freude sein, wenn wir auch nur eine einzige Seele zu Christus führen? Vor einigen Jahren erzählte ich bei der Generalkonferenz von José de Sousa Marques und wie diese folgende Worte des Erretters auffasste: Wenn einer unter euch stark im Geist ist, so soll er den mit sich nehmen, der schwach ist, damit auch er stark werde. Bruder Marques kannte jeden in seinem Priesterkollegium beim Namen und stellte fest, dass Fernando nicht da war. Er suchte überall nach ihm, zu Hause, bei einem Freund und sogar am Strand. Schließlich fand er Fernando im Meer beim Surfen. Er wartete nicht so lange, bis das Boot untergegangen war, wie in Daniels Fall. Er rannte sofort ins Wasser, um sein verlorenes Schaf zu retten, und brachte es voll Freude heim. Er kümmerte sich beständig weiter um seinen Freund und sorgte so dafür, dass Fernando nie wieder die Herde verließ. Lassen Sie mich berichten, was seither geschehen ist. Ich muss einfach von der Freude erzählen, die man erfährt, wenn man auch nur ein verlorenes Schaf rettet. Fernando und seine liebe Frau Maria haben im Tempel geheiratet. Sie haben jetzt 5 Kinder, 13 Enkel, die alle in der Kirche aktiv sind. Viele andere Verwandte und deren Familien haben sich ebenfalls der Kirche angeschlossen. Gemeinsam haben sie tausende Namen von Vorfahren für die heiligen Handlungen des Tempels eingereicht und die Segnungen nehmen kein Ende. Fernando ist nun zum dritten Mal Bischof und setzt die Rettung fort. Vor kurzem erzählte er, so wie er selbst gerettet worden war, und vor kurzem erzählte er, in unserer Gemeinde gibt es 32 aktive Jungen im maronischen Priestertum, von denen 21 innerhalb der letzten 18 Monate gerettet wurden. Ob allein oder als Familie, Kollegium, Hilfsorganisation, Klasse, Heimlehrer oder Besuchslehrerin, auch wir sind dazu in der Lage. Vierter Grundsatz: Wie alt wir auch sind, uns allen gilt der Aufruf zur Rettung. Präsident Henry B. Eyring hat gesagt: Wie alt wir auch sind, welche Fähigkeiten oder Berufungen in der Kirche wir auch haben und wo wir uns auch befinden, gemeinsam sind wir zu dem Werk berufen, dem Erretter bei der Seelenernte zu helfen, bis er wiederkehrt. Jeden Tag nehmen sich mehr unserer Kinder, unserer Jugendliche, unsere jungen Alleinstehenden, ja unsere Mitglieder jeden Alters, den Aufruf des Erretters zu Herzen und eilen zur Rettung. Danke für Ihre Mühen. Ich möchte hier einige Beispiele anführen. Die 7-jährige Amy lud ihre Freundin Ariana und deren Familie zur jährlichen PV-Darbietung in der Abendmahlsversammlung ein. Einige Monate später ließen sie sich taufen. Aaron, ein junger Alleinstehender, fühlte sich inspiriert, alle seine Freunde über soziale Medien an Videos der Kirche, den Mormon Messages und Schriftstellen teilhaben zu lassen. Schwester Reeves begann, allen Telefonverkäufern, die anriefen, vom Evangelium zu erzählen. James lud seinen Bekannten Shane, der der Kirche nicht angehört, zur Taufe seiner Tochter ein. Spencer schickte seiner weniger aktiven Schwester einen Link zu Präsident Russell Nelsons Konferenzansprache und berichtete, sie hat die Ansprache gelesen und sich ein Stück weit geöffnet. Der Herr hat uns alles an die Hand gegeben, was wir brauchen, um unseren weniger aktiven Freunden und denjenigen, die nicht der Kirche angehören, zur Rettung zu eilen. Wir alle sind dazu in der Lage. Ich lade jeden von Ihnen ein, dem Aufruf des Heilands nachzukommen und andere zu retten. Wir sind dazu in der Lage. Ich bezeuge feierlich, dass Jesus der gute Hirte ist, dass er uns liebt und uns segnet, wenn wir bemüht sind, andere zu retten. Ich weiß, dass er lebt. Das weiß ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ein guter Freund von mir, der der Kirche angehört, versuchte jahrelang, mir die frohe Botschaft von der ewigen Familie nahezubringen. Erst als ich im Oktober 1978 an den Tagen der offenen Tür des Sao Paulo-Tempel besichtigte und den Siegelungsraum betrat, berührte die Lehre von der ewigen Familie mein Herz und ich betete tagelang, um herauszufinden, ob dies die wahre Kirche sei. Ich selbst war nicht religiös, war aber von religiösen Eltern erzogen worden und war deshalb mit vielem vertraut, was an anderen Religionen gut war. Damals dachte ich, Gott habe an allen Religionen gefallen. Nachdem ich bei den Tagen der offenen Tür im Tempel gewesen war, rang ich im Gebet um eine Antwort, übte Glauben aus und war überzeugt, dass Gott mir sagen werde, welche seine Kirche auf der Erde war. Nach langen geistigen Ringen erhielt ich eine eindeutige Antwort. Ich wurde gefragt, ob ich mich taufen lassen wolle. Meine Taufe fand am 31. Oktober 1978 statt, am Abend vor der Weihung des Sao Paulo-Tempels. Mir wurde klar, dass der Herr mich kannte und ich ihm so wichtig war, dass er mir eine Antwort gegeben hatte. Am folgenden Morgen fuhren meine Frau und ich nach Sao Paulo und nahmen an einer Weihungssession teil. Wir waren dabei, aber ich wusste dieses wundervolle Ereignis noch nicht zu schätzen. Am nächsten Tag besuchten wir eine Gebietskonferenz. Wir hatten unsere Reise in der Kirche angetreten und wir fanden gute Freunde, die uns bei unserer Lebensumstellung beistanden. Der Unterricht für die neuen Mitglieder, der jeden Sonntag stattfand, war herrlich. Wir lernten sehr viel und hofften immer, die Woche möge schnell vorbeigehen, damit wir am Sonntag noch mehr geistige Nahrung zu uns nehmen konnten. Meine Frau und ich warteten ungeduldig darauf, in den Tempel zu gehen und uns als Familie für die Ewigkeit aneinander siegeln zu lassen. Dies geschah ein Jahr und 7 Tage nach meiner Taufe. Es war ein wunderschöner Augenblick. Mir kam es so vor, als hätten sich am Altar die Ewigkeiten geteilt zwischen der Zeit vor und nach der Siegelung. Da wir einige Jahre als legale Einwanderer an der Ostküste der Vereinigten Staaten gelebt hatten, kannte ich die Städte dort. Die meisten von ihnen waren eher klein. Wenn ich etwas darüber las oder hörte, was vor der ersten Vision geschah, war oft von einer Menschenmenge die Rede und das ergab für mich keinen Sinn. Mir kamen Fragen. Warum musste die Kirche in den Vereinigten Staaten wiederhergestellt werden? Warum nicht in Brasilien oder in Italien, dem Land meiner Vorfahren? Wo waren die erwähnten Menschenmengen, die an der religiösen Erweckung und der ganzen Verwirrung um Religion beteiligt waren, wo sich das Ganze doch an einem so friedlichen und ruhigen Ort ereigneten? Ich fragte jede Menge Leute, bekam aber keine Antwort. Ich las alles Mögliche auf Portugiesisch und dann auf Englisch, fand aber nichts, was mein aufgewühltes Herz hätte beruhigen können. Ich suchte weiter. Im Oktober 1984 besuchte ich als Ratgeber in einer Pfarrpräsenz eine Generalkonferenz. Danach fuhr ich nach Palmyra, erpicht auf eine Antwort. Dort angekommen, versuchte ich zu verstehen, warum muss die Wiederherstellung hier stattfinden und warum gab es einen religiösen Aufruhr? Woher kamen all die Menschen, die in Josephs Bericht erwähnt sind? Warum hier? Damals schien mir der vernünftigste Grund der zu sein, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten Freiheit garantierte. An dem Morgen besuchte ich das Grennan-Gebäude, wo das erste Buch Mormon gedruckt worden war. Ich ging in den Heiligen Hain, wo ich lange betete.
Es war kaum jemand auf den Straßen in dieser kleinen Stadt Palmyra. Wo waren die Menschenmengen, die Joseph Smith erwähnt hatte? An diesem Nachmittag beschloss ich, auch die Farm von Peter Whitmer zu besichtigen. Dort sah ich einen Mann am Fenster einer Blockhütte stehen. Er hatte ein strahlendes Leuchten in den Augen. Ich grüßte ihn und begann dann, ihm alle meine Fragen zu stellen. Er fragte mich, haben Sie Zeit? Ich sagte ja. Er erklärte, dass der Eriesee und der Ontariosee und auch der Hudson River nicht weit entfernt waren. Anfang des 19. Jahrhunderts entschied man, einen Schifffahrtskanal durch diese Region zu bauen, der sich über 480 Kilometer erstreckte, um den Hudson zu erreichen. Für damalige Zeiten war dies ein großes Unterfangen, für das vor allem menschliche Arbeitskraft und tierische Muskelkraft benötigt wurden. Palmyra war ein wichtiger Standort bei einem dieser Bauabschnitte. Man brauchte fähige Leute, Techniker, Familien und ihre Freunde. Viele strömten aus den Nachbarorten und auch aus weiter Entferne herbei, um am Kanal zu arbeiten. Das zu hören war für mich ein heiliges geistiges Erlebnis. Endlich hatte ich die Menschenmenge gefunden. Sie brachten ihre Bräuche und Glaubensansichten mit. Als er ihre Glaubensansichten erwähnte, wurde mein Verstand erleuchtet und Gott öffnete mir geistig die Augen. Jetzt endlich verstand ich, dass die Hand Gottes, unseres Vaters, in seiner unermesslichen Weisheit und gemäß seinem Plan einen Ort für den jungen Joseph Smith bereitet hatte, ihn mitten hineingestellt hat in die ganze Verwirrung um Religion, weil ja dort in Comorra die kostbaren Platten des Buches Mormon verborgen waren. Dies war der Schauplatz für die Wiederherstellung. Hier sollte nach beinahe zwei Jahrtausenden die Stimme des Vaters in einer wunderbaren Vision erneut zu hören sein, wenn er zu dem jungen Joseph Smith, der in den heiligen Hain ging, um zu beten, sagte, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Hier sah Joseph Smith zwei Wesen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit. Ja, Gott offenbarte sich erneut den Menschen. Die Finsternis, die die Erde bedeckte, lichteten sich. Die Prophezeiungen über die Wiederherstellung begannen sich zu erfüllen. Dann sah ich, ein anderer Engel flog hoch im Himmel. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Innerhalb weniger Jahre wurde Joseph Smith zu den Aufzeichnungen von Prophezeiungen, Bündnissen und Verordnungen geführt, die Propheten vor alters hinterlassen hatten, nämlich unser geliebtes Buch Mormon. Die Kirche Jesu Christi konnte ohne das ewige Evangelium, das in diesem Buch offenbart ist, nicht wiederhergestellt werden. Ja, das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus, den Sohn Gottes selbst, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweggenommen hat. Christus sagte zu seinem Volk in Jerusalem, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich verabschiedete, als ich die Farm der Whitmers verließ. Ich weiß nur noch, dass mir die Tränen übers Gesicht liefen. Die Sonne ging an einem herrlichen Abendhimmel unter. In meinem Herzen war unsagbare Freude und Frieden zog in meine Seele ein. Ich war von Dankbarkeit erfüllt. Jetzt hatte ich meine Antwort. Wieder einmal hatte ich vom Herrn Licht und Erkenntnis empfangen. Auf dem Heimweg kamen mir fortwährend Schriftstellen in den Sinn. Verheißungen an Abraham, dass durch ihn und seine Nachkommen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen und dass dafür Tempel errichtet werden, damit die göttliche Macht erneut auf den Menschen übertragen werden kann, damit Familien vereint werden können. Nicht bis der Tod sie scheidet, sondern für alle Ewigkeit. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Falls jemand, der mir zuhört, Fragen auf dem Herzen hat, sage ich, geben Sie nicht auf. Folgen Sie dem Beispiel des Propheten Joseph Smith. Er las in Jakobus 1, Vers 5, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben. denn er gibt allen gern. Ich gebe Zeugnis, dass der Herr Propheten Seher und Offenbarer berufen hat, sein Reich in diesen letzten Tagen zu leiten und dass sein ewiger Plan vorsieht, dass die Familien für immer bestehen. Er sorgt sich um seine Kinder und gibt Antwort auf unsere Gebete. Was am Hügel Cumorah geschah, war ein wichtiger Teil der Wiederherstellung, denn dort empfing Joseph Smith die Platten, die das Buch Mormon enthielten. Dieses Buch hilft uns wie kein anderes Buch, Christus näher zu kommen. Aufgrund seiner großen Liebe hat er für unsere Sünden gesühnt. Er ist der Erretter der Welt. Davon gebe ich Zeugnis im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin.
Als König Benjamin über den Erlöser und dessen Sühnopfer sprach, äußerte er einen tiefsinnigen Satz, mit dem ich mich über viele Jahre hinweg immer wieder beschäftigt habe. In seiner den Geist aufrüttelnden Abschiedsrede an sein Volk, dem er gedient und das er geliebt hatte, erklärte König Benjamin, warum es wichtig ist, dass man die Herrlichkeit Gottes erkennt und von seiner Liebe kostet, Vergebung für die eigenen Sünden empfängt, immer an die Größe Gottes denkt, täglich betet und standhaft im Glauben dasteht. All denen, die dies tun, verhieß er, ihr werdet euch immer freuen und von Gottes Liebe erfüllt sein und euch immer Vergebung für eure Sünden bewahren. Meine Botschaft konzentriert sich auf diesen Grundsatz, uns immer Vergebung für unsere Sünden bewahren. Die in dieser Aussage enthaltene Wahrheit kann unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus stärken und uns zu besseren Jüngern machen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist uns segnen und erbauen möge, während wir gemeinsam über einige wichtige geistige Wahrheiten nachdenken. In unserem Erdenleben erfahren wir die physische Geburt und erhalten die Gelegenheit zur geistigen Wiedergeburt. Von Propheten und Aposteln werden wir ermahnt, für Gott zu erwachen, von Neuem geboren zu werden und in Christus eine neue Schöpfung zu werden, indem wir die Segnungen empfangen, die uns durch das Sühnopfer Jesu Christi offenstehen. Durch die Verdienste, Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias können wir die egoistischen und selbstsüchtigen Neigungen des natürlichen Menschen besiegen und selbstloser, gütiger und heiliger werden. Wir werden ermahnt, so zu leben, dass wir am letzten Tag makellos vor dem Herrn stehen können. Der Prophet Joseph Smith hat prägnant zusammengefasst, welche bedeutende Rolle die heiligen Handlungen des Priestertums im Evangelium Jesu Christi spielen. Zitat: Von Neuem geboren wird man durch den Geist Gottes mittels heiliger Handlungen. Zitat Ende. In dieser eindringlichen Aussage wird hervorgehoben, welche Rolle sowohl der Heilige Geist als auch heilige Handlungen bei der geistigen Neugeburt spielen. Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit. Er ist eine Person aus Geist und gibt Zeugnis von aller Wahrheit. In den Heiligen Schriften wird der Heilige Geist als Tröster, Lehrer und Offenbarer bezeichnet. Darüber hinaus hat der Heilige Geist eine heiligende Wirkung. Wie mit Feuer reinigt und brennt er uns Unreinheiten und Böses aus der Seele. Heilige Handlungen spielen eine zentrale Rolle im Evangelium des Erlösers und in unserem Bemühen, zu ihm zu kommen und geistig wiedergeboren zu werden. Verordnungen sind heilige Handlungen, die eine geistige Bedeutung haben, von ewiger Tragweite sind und im Zusammenhang mit Gottes Gesetzen und Richtlinien stehen. Alle errettenden Verordnungen sowie die heilige Handlung des Abendmahls müssen unter der Vollmacht von jemandem geschehen, der die erforderlichen Priestertumsschlüssel innehat. Die heiligen Handlungen der Errettung und Erhöhung, die in der wiederhergestellten Kirche des Herrn durchgeführt werden, sind weit mehr als Rituale oder symbolische Handlungen. Sie sind vielmehr mit Vollmacht eingesetzte Bahnen, auf denen die Segnungen und Mächte des Himmels in unser Leben fließen können. Und dieses größere Priestertum vollzieht das Evangelium und hat den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches inne, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen das Göttliche kundgetan. Und ohne seine Verordnungen und die Vollmacht des Priesters wird die Macht des Göttlichen den Menschen im Fleische nicht kundgetan. Nur wenn man heilige Handlungen mit Lauterkeit empfängt und achtet, kann man die Macht des Göttlichen und die Segnungen des Sühnopfers des Erlösers empfangen. Um besser zu begreifen, auf welche Weise wir Vergebung für unsere Sünden erlangen und uns diese bewahren können, müssen wir zunächst die untrennbare Beziehung zwischen drei Verordnungen verstehen, die uns die Mächte des Himmels zugänglich machen. Die Taufe durch Untertauchen, das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes und das Abendmahl. Die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung ist die einführende heilige Handlung des Evangeliums. Jesu Christi, ihr gehen der Glaube an den Erretter und aufrichtige Umkehr voraus. Diese heilige Handlung ist ein Zeichen und ein Gebot, das Gott seinen Kindern auferlegt hat, wenn diese in sein Reich kommen wollen. Die Taufe wird mit der Vollmacht des aaronischen Priestertums durchgeführt. In dem Prozess, zum Erlöser zu kommen und geistig wiedergeboren zu werden, wird durch die Taufe eine anfängliche Reinigung unserer Seele von Sünde bewirkt. Zum Taufbund gehören drei grundlegende Verpflichtungen. Erstens, dass wir willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen. Zweitens, immer an ihn zu denken. Und drittens, seine Gebote zu halten. Wenn wir diesen Bund halten, haben wir die Verheißung, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Die Taufe ist also die wesentliche Vorbereitung darauf, dass wir das Recht empfangen, stets vom dritten Mitglied der Gottheit begleitet zu werden. Auf die Taufe durch Wasser muss die Taufe durch den Geist folgen, sonst ist sie unvollständig. So sagte der Erretter zu Nikodemus: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Aus drei Aussagen des Propheten Joseph Smith geht hervor, welch wichtige Verbindung zwischen diesen beiden heiligen Handlungen, nämlich der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und zum Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes besteht. Erste Aussage. Die Taufe ist eine heilige Verordnung in Vorbereitung auf das Empfangen des Heiligen Geistes. Sie stellt den Kanal und den Schlüssel dar, durch den der Heilige Geist gespendet wird. Zweite Aussage. Man kann ebenso gut einen Sandsack taufen wie einen Menschen, wenn es nicht im Hinblick auf die Sündenvergebung und zur Erlangung des Heiligen Geistes geschieht. Die Taufe mit Wasser ist nur die halbe Taufe. Sie ist zu nichts Nutze ohne die andere Hälfte. Und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dritte Aussage. Die Taufe mit Wasser hat ohne die darauf folgende Taufe mit Feuer und dem Heiligen Geist keinen Zweck. Das eine ist mit dem anderen notwendigerweise untrennbar verbunden. Der beständige Zusammenhang zwischen dem Grundsatz der Umkehr, den heiligen Handlungen der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes sowie der herrlichen Segnung der Sündenvergebung wird in den heiligen Schriften immer wieder betont. Nephi erklärte: Das Tor, durch das ihr eintreten sollt, ist Umkehr und Taufe im Wasser. Und dann kommt die Vergebung eurer Sünden durch Feuer und durch den Heiligen Geist. Der Erlöser selber verkündete: Dies nun ist das Gebot, kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir und lasst euch in meinen Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes ist eine heilige Handlung, die mit der Vollmacht des melchisedekischen Priesters durchgeführt wird. In dem Prozess, zum Erlöser zu kommen und geistig wiedergeboren zu werden, erhalten wir durch die heiligende Macht des Heiligen Geistes die Möglichkeit, dass unsere Seele fortlaufend von Sünde gereinigt wird. Diese erfreuliche Segnung ist von entscheidender Bedeutung, denn nichts Unreines kann bei Gott wohnen. Als Mitglieder der wiederhergestellten Kirche des Herrn erfreuen wir uns sowohl der anfänglichen Reinigung von Sünde, die mit der Taufe einhergeht, als auch der Möglichkeit einer fortlaufenden Reinigung von Sünde, die durch die Begleitung und Macht des Heiligen Geistes des dritten Mitglieds der Gottheit geschieht. Denken Sie daran, wie ein Landwirt auf den gleichbleibenden Rhythmus von Saat und Ernte angewiesen ist. Ein Verständnis von dem Zusammenhang zwischen Saat und Ernte treibt den Landwirt bei der Arbeit an und beeinflusst alle Entscheidungen und Maßnahmen, die er in jeder Jahreszeit treffen muss. Ebenso muss sich die untrennbare Verbindung zwischen den heiligen Handlungen der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und des Händeauflegens zur Gabe des Heiligen Geistes auch auf jeden Aspekt unserer Nachfolge in jeder Phase unseres Lebens auswirken. Das Abendmahl ist die dritte heilige Handlung, die wir empfangen müssen, um auf die Macht des Göttlichen zugreifen zu können. Damit wir uns noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögen, sollen wir am heiligen Tag des Herrn ins Haus des Betens gehen und unsere heiligen Handlungen darbringen. Brüder und Schwestern, bitte bedenken Sie, dass die Symbole für den Leib und das Blut des Herrn, nämlich Brot und Wasser, beide gesegnet und geheiligt werden. O Gott, ewiger Vater, wir bitten dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, segne und heilige dieses Brot oder dieses Wasser für die Seele all derer, die davon nehmen oder trinken. Wenn etwas geheiligt wird, wird es reingemacht und geweiht. Die Heiligung der Abendmahlsymbole soll uns an die Reinheit Christi, an unsere völlige Abhängigkeit von seinem Sühnopfer sowie an unsere Verantwortung erinnern, unsere Verordnungen und Bündnisse zu halten, damit wir am letzten Tag makellos vor ihm stehen können. Die Verordnung des Abendmahls ist eine heilige und immer wiederkehrende Einladung, von ganzem Herzen umzukehren und geistig erneuert zu werden. Durch den Verzehr des Abendmahls allein werden keine Sünden vergeben. Doch wenn wir uns gewissenhaft vorbereiten und an dieser heiligen Handlung mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist teilnehmen, ist uns verheißen, dass der Geist des Herrn immer mit uns sein wird. Wenn wir den Heiligen Geist als ständigen Begleiter bei uns haben, können wir uns durch seine heiligende Macht immer Vergebung für unsere Sünden bewahren. Wir sind wahrhaftig gesegnet, dass wir jede Woche die Gelegenheit haben, unser Leben durch die heilige Handlung des Abendmahls zu prüfen, unsere Bündnisse zu erneuern und diese Verheißung des Bundes zu empfangen. Mitunter sagen Mitglieder der Kirche, dass sie sich gerne noch einmal taufen lassen würden, um dadurch wieder so rein und würdig zu werden, wie sie es an dem Tag waren, als sie diese erste errettende Verordnung des Evangeliums empfingen. Ich möchte mit Verlaub bemerken, dass unser Vater im Himmel und sein geliebter Sohn nicht möchten, dass wir diese geistige Neuerung, Erfrischung und Wiederherstellung nur ein einziges Mal im Leben erfahren. Da wir durch heilige Handlungen des Evangeliums Vergebung für unsere Sünden erlangen und uns diese bewahren können, ist es ganz klar, dass die Taufe der Ausgangspunkt unserer geistigen Reise auf Erden ist und keine Etappe, nach der wir uns immer wieder zurücksehnen sollen. Die heiligen Handlungen der Taufe durch Untertauchen, des Händeauflegens zur Gabe des Heiligen Geistes und des Abendmahls sind keine freistehenden und separaten Abläufe. Sie gehören vielmehr zu einem zusammenhängenden und aufeinander aufbauenden Muster, nach dem wir auf dem Erlösungsweg Fortschritt machen können. Jede dieser aufeinanderfolgenden Verordnungen erhöht und vergrößert unsere geistige Gesinnung, Entschlossenheit und Tatkraft. Der Plan des Vaters, das Sühnopfer des Sohnes und die heiligen Handlungen des Evangeliums bieten uns die Gnade, die wir brauchen, um vorwärts zu streben und Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, unserer ewigen Bestimmung näher zu kommen. Wir sind unvollkommene Menschen, die sich darum bemühen, während des Erdenlebens nach Gottes vollkommenem Plan des ewigen Fortschritts zu leben. Die Bedingungen seines Plans sind herrlich, barmherzig und streng. Manchmal sind wir vielleicht voll Entschlossenheit, fühlen uns zu anderen Zeiten jedoch völlig unzulänglich. Vielleicht fragen wir uns, ob wir in geistiger Hinsicht jemals das Gebot erfüllen können, am letzten Tag makellos vor ihm zu stehen. Mit der Hilfe des Herrn und durch die Macht seines Geistes, der uns alles lehren wird, können wir es tatsächlich schaffen, unser geistiges Potenzial auszuschöpfen. Verordnungen bringen eine geistige Gesinnung und Macht in unser Leben, wenn wir uns darum bemühen, von Neuem geboren und Männer und Frauen Christi zu werden. Unsere Schwächen können stark gemacht und unsere Einschränkungen überwunden werden. Auch wenn keiner von uns in diesem Leben vollkommen werden kann, können wir immer würdiger und makelloser werden, indem wir durch das Blut des Lammes gesäubert werden. Ich verheiße und bezeuge, dass wir mit größerem Glauben an den Erlöser und einer größeren geistigen Gewissheit gesegnet werden, wenn wir uns darum bemühen, uns immer Vergebung für unsere Sünden zu bewahren und schließlich am letzten Tag makellos vor dem Herrn zu stehen. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
We are grateful for all
who have danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen oder für die wunderbare Musik gesorgt haben. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Ich gehe, wohin du mich heißt«. Das Schlussgebet spricht dann Bruder Ted R. Callister, Präsident der Sonntagsschule.
My brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, der Witz am Elternsein ist, dass man meist erst dann gut darin wird, wenn die Kinder schon groß sind. Ich möchte Ihnen heute Nachmittag sagen, was ich gern besser verstanden hätte, als meine Frau und ich mit der Erziehung unserer Kinder begannen. Als Apostel habe ich häufig darauf hingewiesen, wie viel Kraft in den Ratsgremien der Kirche steckt und welche Bedeutung sie haben. Ob in der Mission, im Pfahl, in der Gemeinde oder in einer Hilfsorganisation. Ich glaube, Rat zu halten ist die wirksamste Art und Weise, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Außerdem weiß ich, dass das Rat halten nach der Weise des Herrn ist und dass er alles im Universum mit Hilfe eines Rates im Himmel geschaffen hat, wie es in den Heiligen Schriften steht. Bis jetzt habe ich jedoch auf der Generalkonferenz noch nie über den grundlegendsten, fundamentalsten und vielleicht sogar wichtigsten Rat gesprochen, nämlich den Familienrat. Der Familienrat war schon immer notwendig. Er ist in der Tat ewig. Im vorirdischen Dasein gehörten wir einem Familienrat an, als wir als Geistkinder bei unseren himmlischen Eltern lebten. Wird ein Familienrat liebevoll und mit christlichen Eigenschaften abgehalten? Dann wirkt er dem Einfluss moderner Technik entgegen, die uns so oft davon abhält, die Zeit miteinander sinnvoll zu nutzen und durch die das Böse bei uns Einzug halten kann. Bitte beachten Sie, dass der Familienrat ist nicht das gleiche ist wie der Familienabend am Montag. Beim Familienabend geht es schwerpunktmäßig um Evangeliumsunterricht und Unternehmungen mit der Familie. Der Familienrat hingegen kann an jedem beliebigen Wochentag abgehalten werden. Er ist vor allem eine Zusammenkunft, bei der die Eltern zuhören, einander und ihren Kindern. Ich glaube, es gibt mindestens vier Arten von Familienrat. Erstens, den allgemeinen Familienrat mit der ganzen Familie. Zweitens, den Familienführungsrat mit Mutter und Vater. Drittens den eingeschränkten Familienrat mit den Eltern und einem Kind. Und viertens den Familienrat unter vier Augen mit Vater oder Mutter und einem Kind. In jedem dieser Familienräte sind elektronische Geräte auszuschalten, damit alle einander ansehen und zuhören können. Für den Familienrat und auch bei anderen passenden Gelegenheiten können Sie einen Behälter für elektronische Geräte bereitstellen. Wenn die Familie dann zusammenkommt, können alle, auch Mutter und Vater, ihr Telefon, ihr Tablet oder ihren MP3-Player dort hineinlegen. Dann können Sie miteinander beraten, ohne versucht zu sein, auf eine Anfrage bei Facebook zu antworten, eine SMS zu schreiben oder etwas bei Instagram oder Snapchat zu posten oder eine E-Mail zu verschicken. Lassen Sie mich kurz ausführen, wie jeder dieser Familienräte abgehalten werden könnte. Erstens, der Familienrat mit der ganzen Familie schließt alle Familienmitglieder mit ein. In der Broschüre der Kirche mit dem Titel Anleitung für die Familie steht, diese Ratsversammlung kann dazu dienen, Familienprobleme zu lösen, über Geld zu sprechen, Pläne zu schmieden, einander zu unterstützen und zu stärken und füreinander zu beten. Ende des Zitats. Dieser Rat kommt zu einer vorher bestimmten Zeit zusammen und ist in der Regel formeller als alle anderen Familienräte. Er sollte mit einem Gebet beginnen, kann aber auch einfach die natürliche Fortsetzung eines Gesprächs sein, das bereits in anderem Rahmen begonnen wurde. Bitte beachten Sie, dass ein Familienrat nicht immer offiziell begonnen und beendet werden muss. Wenn die Eltern vorbereitet sind und die Kinder zuhören und sich am Gespräch beteiligen, gelingt der Familienrat. Wie die Verhältnisse unserer Familie auch im Einzelnen aussehen mögen, entscheidend ist, dass uns die einzigartige Lage eines jeden in der Familie bewusst ist. Auch wenn wir die gleiche DNA haben mögen, kann es Situationen, Umstände bei uns geben, die uns erheblich voneinander unterscheiden und die es erforderlich machen, dass der Familienrat voller Anteilnahme zusammenarbeitet. Beispielsweise kann man noch so nett miteinander reden und erzählen und dennoch nicht in der Lage sein, gesundheitliche Beschwerden oder seelische Hürden zu beseitigen, die ein Mitglied der Familie plagen. Wird auf der Suche nach Lösungen dann Hilfe von außen einbezogen, wandelt sich der Familienrat in einen Ort, wo man Einigkeit, Loyalität und liebevolle Unterstützung erfährt. Die Geschwister, vor allem die Älteren, können für die Jüngeren ein einflussreicher Berater sein, wenn die Eltern sich im Familienrat ihrer Hilfe und Unterstützung in schwierigen und harten Zeiten versichern. In dieser Hinsicht ist die Familie wie eine Gemeinde. Wenn der Bischof den Gemeinderat einbezieht, kann er Probleme lösen und viel Gutes erreichen, wie er es ohne dessen Hilfe nie vollbringen könnte. Ebenso müssen die Eltern alle Familienmitglieder einbeziehen, um Prüfungen und Widrigkeiten zu begegnen. Auf diese Weise tritt dann auch die Kraft des Familienrats zutage. Wenn die Ratsmitglieder das Gefühl haben, an der Entscheidung beteiligt zu sein, dann unterstützen sie sie und man kann konkrete, positive Ergebnisse erzielen. Nicht jeder Familienrat besteht aus Mutter, Vater und den Kindern. Ihr Familienrat kann auch ganz anders aussehen als unserer, als wir unsere 7 Kinder großzogen. Heute besteht unser Familienrat nur aus meiner Frau und mir. Wenn wir nicht gerade an einem großen Familienrat teilnehmen, zu dem auch unsere erwachsenen Kinder, deren Ehepartner und mitunter auch unsere Enkel und Urenkel gehören. Das wird ein richtig großes Ratsgremium. Alleinstehende oder auch Studenten, die von zu Hause fort sind, können sich an das von Gott vorgegebene Schema halten. Sie kommen mit Freunden oder Mitbewohnern zusammen und halten miteinander Rat. Überlegen Sie nur, wie sich die Stimmung in einer Wohnung ändern würde, wenn die Mitbewohner regelmäßig zusammen beten, einander zuhören, miteinander reden und Pläne schmieden würden. Jeder kann den Familienrat so für sich angleichen, dass er aus diesem von unserem liebevollen Vater im Himmel eingerichteten Schema Nutzen zieht. Wie bereits erwähnt, kann von Zeit zu Zeit auch ein erweiterter Familienrat hilfreich sein. Ein erweiterter Familienrat kann sich aus Großeltern und erwachsenen Kindern zusammensetzen, die nicht mehr zu Hause wohnen. Selbst wenn die Großeltern und die erwachsenen Kinder in weiter Ferne wohnen, können sie telefonisch, über Skype oder über FaceTime am Familienrat teilnehmen. Vielleicht möchten Sie den allgemeinen Familienrat auch am Sonntag abhalten, den vielerorts ersten Tag in der Woche. Als Familie können Sie die vergangene Woche noch einmal aufarbeiten und die nächste planen. Möglicherweise braucht Ihre Familie genau das, um den Sabbat zu einer Wonne zu machen. Die zweite Art von Familienrat ist ein Führungsrat in der Familie, der nur aus den Eltern besteht. In dieser gemeinsamen Zeit können die Eltern über die körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnisse und Fortschritte eines jeden Kindes sprechen. Der Familienführungsrat ist auch eine gute Zeit für Mann und Frau, über ihre Beziehung zueinander zu sprechen. Als Elder Harold B. Lee unsere Siegelung vollzog, erläuterte er uns einen Grundsatz, den sicherlich jedes Ehepaar hilfreich findet. Er sagte, gehen Sie niemals schlafen, ohne sich niederzuknien, sich an der Hand zu halten und ein Gebet zu sprechen. Solche Gebete erlauben es dem Vater im Himmel, uns durch die Macht des Geistes Rat zu geben. Die dritte Art von Familienrat ist der eingeschränkte Familienrat. Hierbei verbringen beide, Vater und Mutter, in einem verbindlichen oder auch unverbindlichen Rahmen Zeit mit einem einzelnen Kind. Bei dieser Gelegenheit kann man sich im Gespräch schon frühzeitig darauf festlegen, was das Kind in Zukunft einmal tut und was nicht. Werden solche Festlegungen getroffen, kann man sie aufschreiben, um bei Bedarf wieder darauf zurückzukommen. Wenn Ihr Kind sieht, dass Sie es tatkräftig unterstützen, können in dieser Ratsversammlung Ziele und Vorhaben für die Zukunft gesetzt werden. Es ist auch eine gute Zeit, sich aufmerksam anzuhören, was für schwerwiegende Sorgen und Schwierigkeiten, beispielsweise mangelndes Selbstvertrauen, Misshandlungen, Mobbing oder Ängste dem Kind bereiten mögen. Die vierte Art von Familienrat ist ein Familienrat unter vier Augen mit Vater oder Mutter und einem Kind. Diese Art von Familienrat ergibt sich normalerweise wie von selbst. Beispielsweise könnten Vater oder Mutter und ein Kind die Gelegenheit nutzen, wenn sie zwanglos zusammen im Auto sitzen oder etwas im Haushalt erledigen. Ein Ausflug von einem Kind nur mit dem Vater oder der Mutter kann eine besonders geistige Zeit sein, in der man sich emotional aneinander bindet. Tragen Sie solche Termine in den Kalender ein, damit die Kinder sich darauf freuen können, mit Mutter oder Vater allein eine besondere Zeit zu verbringen. Brüder und Schwestern, es gab eine Zeit, als die Mauern unseres Hauses uns allen Schutz boten, den wir gegen äußere Eindringlinge und Einflüsse brauchten. Wir verschlossen die Türen, Fenster und Tore und fühlten uns in unserem kleinen Zufluchtsort vor der Welt sicher, geborgen und behütet. Diese Zeiten sind nun vorüber. Die Mauern, Türen, Zäune und Tore an unserem Haus können das unsichtbare Eindringen von Internet, WLAN und Mobilfunknetz nicht verhindern. All dies kann nur mit wenigen Mausklicks oder Tastenanschlägen bei uns eindringen. Glücklicherweise hat der Herr einen Weg bereitet, wie sich gegen das Eindringen negativer Technik, die uns davon abhalten kann, unsere Zeit miteinander sinnvoll zu nutzen, vorgehen lässt. Er hat dafür das System der Ratsversammlung eingerichtet. Sie sollen unsere kostbaren Beziehungen stärken, schützen, bewahren und pflegen. Kinder brauchen unbedingt Eltern, die bereit sind, ihnen zuzuhören. Der Familienrat kann die Zeit schaffen, in der die Familienmitglieder lernen, einander zu verstehen und lieb zu haben. Alma hat gesagt, bereite dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Wenn wir den Herrn über das Gebet zu unserem Familienrat einladen, werden unsere Beziehungen untereinander besser. Mit der Hilfe des himmlischen Vaters und unseres Erretters können wir geduldiger, rücksichtsvoller, hilfsbereiter, vergebungsbereiter und verständnisvoller werden, wenn wir um Hilfe bitten. Mit ihrer Hilfe kann unser Zuhause ein wenig mehr zu einem Himmel auf Erden werden. Ein Familienrat, der nach den Ratsgremien im Himmel ausgerichtet, von christlicher Liebe erfüllt ist und vom Geist des Herrn geführt wird, hilft uns, unsere Familie vor Ablenkungen zu bewahren, die uns die kostbare gemeinsame Zeit stehlen, und schützt uns vor dem Bösen der Welt. Ist das Gebet Teil des Familienrats, laden wir die Gegenwart des Heilands ein, wie er es verheißen hat. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir den Geist des Herrn in unseren Familienrat einladen, sind die Segnungen unbeschreiblich. Abschließend, denken Sie bitte daran, dass ein regelmäßig durchgeführter Familienrat uns dabei hilft, Probleme in der Familie frühzeitig zu erkennen und im Keim zu ersticken. Er gibt jedem Familienmitglied das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Allen voran aber hilft er uns in den kostbaren Beziehungen innerhalb unserer eigenen vier Wände erfolgreicher und glücklicher zu sein. Möge der himmlische Vater unsere Familien segnen, wenn wir uns miteinander beraten. Darum bete ich demütig im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Mountain high.
Our Father in heaven, we're
unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar für den Geist, der über uns ausgeschüttet worden ist und der uns bestätigt hat, die Wahrheit der Lehre. Wir sind so dankbar für diejenigen, die berufen und bestätigt worden sind, und wir verbinden unseren Geist mit ihrem. Wir sind dankbar für das Sühnopfer Jesu Christi, das unserem Leben Bedeutung und Wert gibt. Wir sind dankbar für die Gaben des Geistes und die des Heiligen Geistes und die wir alle persönlich bekommen und unseren Glauben, den wir in Jesus Christus haben dürfen. Wir sind dankbar für die Demut, die es uns möglich macht, unseren Willen deinem unterzustellen. Wir sind dankbar dafür, dass wir lernen dürfen, bessere Ehepartner zu werden, bessere Eltern zu sein und bessere Nachfolger deines Sohnes Jesus Christus zu sein. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Dies war eine Übertragung von der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgte ein Chor aus Studenten der BYU Idaho. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.